Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Britta Halder.
Ja, also mein Name ist Britta Halder und wenn ich jetzt sage, mein Beruf ist Trauerrednerin, dann ist es natürlich ein ganz kleiner, winziger Ausschnitt. Ich habe natürlich mehrere Berufe, gerade auch bin ich beruflich Sängerin, was natürlich mit dem Beruf der Trauerrednerin, was ich verbinde, weil ich ja meist auch singe. Und ich bin in Kolbermoor geboren und ja, bin auch beruflich durch meine Bühnentätigkeit sehr viel rumgekommen, war 10 Jahre auf Tournee und eben seit 2, 3 Jahren, eigentlich seit 10 Jahren, vor 10 Jahren habe ich die erste Trauerrede geschrieben bzw. Trauerfeier gehalten. Dann bin ich aber wieder mehr auf Tournee gegangen, war wieder mehr eigentlich im Bühnenbereich tätig und vor 4 Jahren, ist es eigentlich fast hauptberuflich, jetzt, dass ich Trauerrednerin bin.
Ja, herzlich willkommen, Britta. Ja,
dankeschön.
Das ist ja ein sehr außergewöhnlicher Beruf oder eine außergewöhnliche Tätigkeit.
Berufung ist es dann, würde ich jetzt wirklich sagen. Trauerredner, ich sehe mich auch mehr im Bereich wirklich der im seelsorgerischen Bereich. Denn es gibt, der Beruf des Trauerredners kommt eigentlich auch wirklich in den letzten Jahren immer mehr. Natürlich auch durch, dass manche Menschen vielleicht aus der Kirche austreten, aus irgendwelchen Gründen. Und dann vielleicht eine andere Art von Trauerfeier sich wünschen. Ich bin aber tatsächlich so, dass ich selber einen sehr starken Glauben habe. Und lasse den auch mit einfließen. Also ich bin jetzt sozusagen eine christliche Trauerrednerin, sagen wir mal so. Jetzt aber nicht konfessionsgebunden und jetzt auch nicht mit einer kirchlichen Institution sozusagen verbunden. Ich wollte zwar dann auch Theologie anfangen zu studieren, habe an einer freien christlichen Akademie angefragt und habe auch angefangen, aber das war dann nicht mein Weg. Das sind einfach die Strukturen, sind mir ein bisschen, sind jetzt nicht ganz konform mit meinen Vorstellungen, sage ich es mal so. Und deswegen habe ich dann meinen eigenen Weg gefunden, Geschichten sozusagen zu erzählen und aber auch einen Trost und eine Hoffnung zu geben.
Und wie ist dann da die Abbiegung zur Trauerrednerin gekommen? Es gibt ja wahrscheinlich andere Wege, das auch zu tun.
Natürlich. Es gibt auch Ausbildungen. Habe ich natürlich auch gedacht, okay, gucke ich mal, aber war überhaupt nicht mein Weg. Das ist jetzt wirklich, ich habe mir nämlich nicht vorgenommen, dass ich sage, ich bin jetzt Trauerrednerin, sondern es hat sich mehr entwickelt eigentlich. Mich hat als Kind schon der Glauben, die Sinnfragen sehr interessiert. Schreiben war auch schon immer ein großer Teil, Geschichten schreiben und so, Gedichte schreiben. Und dann habe ich natürlich, einen großen Umweg gemacht über andere Berufe, unter anderem über die Bühne. Und in den letzten Jahren bin ich eben gefragt worden, könntest du denn für einen Bekannten eine Trauerfeier halten? Und habe gedacht, Mensch, das ist ein totaler Herzenswunsch, wirklich die Geschichte dieses Menschen, dieser Person lebendig zu erzählen und wirklich da einzutauchen. Und und aber auch den Menschen in der Situation, das ist ja doch wirklich eine Ausnahmesituation, wenn jemand Geliebtes stirbt, eine Hoffnung zu geben. Denn ich glaube, dass es etwas gibt. Und das gebe ich gerne weiter, dass die Menschen nicht in dieser Trauer versinken. Und das Ganze, ja, das hat sich eigentlich, so habe ich eigentlich meinen eigenen Weg der Trauerfeier, wie ich die aufbaue und wie ich da arbeite, hat sich das irgendwie selber eigentlich ergeben. Also nicht geplant, sondern, naja, und dann plötzlich kam die nächste und so ging es eigentlich weiter.
Also das heißt, erstmal aus dem Bekanntenkreis?
Ja, genau.
Und dann muss aber doch irgendwann der Schritt auch getan werden, dass man sagt, okay, ich kann das so gut oder ich werde so häufig nachgefragt, ich scheine das zu können, ich gehe jetzt den Schritt nach draußen. Also man findet dich ja relativ schnell im Internet auch.
Mittlerweile ja, weil irgendwann habe ich dann natürlich, braucht man eine Homepage, weil die Leute mich ja finden wollen. Aber das hat eigentlich auch relativ lange gedauert. Ich habe noch nicht mal eine Visitenkarte. Ich habe es noch nicht geschafft, weil es wirklich, ich wurde weiterempfohlen und dann sind eigentlich Bestatter auf mich zugekommen, die mich gehört haben natürlich und haben mich wiederum weiterempfohlen. Und so ging das eigentlich wirklich wie so ein Schneeballsystem. Also ich habe eigentlich da gar nichts getan im Endeffekt, dass ich da groß nach außen trete, aber dann sind auch eben Zeitungen natürlich auf mich zugekommen und gesagt, ja, Frau Halder, wollen Sie denn nicht in unseren Sonderseiten für Trauer, wollen Sie denn da nicht vielleicht öffentlich erscheinen? Und ich dachte, ja, klar, genau, und so ging das eigentlich. Also es sind eigentlich immer, von außen kam das auf mich zu und habe die Gelegenheit bekommen und habe einfach ja gesagt.
Und dann auch die Gelegenheit genutzt.
Ja, genau, wirklich. Also ja, Mensch, stimmt, ja, das, bei mir macht es einfach, also ich stehe da wirklich mit einem absoluten, ich bin da absolut überzeugt. Ich liebe diese Tätigkeit und ja.
Und trotzdem, das klingt jetzt alles sehr homogen und so, glaube ich, aber es ist doch, wenn ich das im Bekanntenkreis mache, dann gibt es so eine gewisse Erwartung. Und wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, dann möchte ich natürlich das gut machen, gar keine Frage. Weiß aber natürlich auch, weil das Freunde und Bekannte sind, die werden mir einiges verzeihen, wenn es hier nicht vielleicht ganz rund ist oder da ganz rund. Und das ist ja, wenn andere, die dich nicht kennen, die dich richtig buchen, auf dich zukommen, anders. Also da muss doch auch trotzdem für dich was anders geworden sein.
Jetzt muss ich gleich dazu sagen, es war jetzt nicht im Bekanntenkreis, sondern es war jetzt wirklich, der Anstoß war tatsächlich vor, ich glaube, 12 Jahren, da ging es los, dass ein Bekannter, ein Freund mich gefragt hat. Und seitdem eigentlich, dann war das jetzt nicht mehr so, dass es dann nur im Bekanntenkreis war. Dann bin ich eigentlich wieder eben, ich habe da mehr Bühne gemacht und dazwischen war es eigentlich dann so wieder, dass jemand anders gehört hat, Mensch, das war oder war selbst bei der Trauergemeinde dabei und ist auf mich zugekommen. Also das sind eigentlich alles dann Fremde gewesen.
Und trotzdem muss doch für dich sich was geändert haben.
Nee, es ist eigentlich wie eine Entwicklung. Das ist ja wie vielleicht bei deinem eigenen Beruf, wo du selbst irgendwie mal merkst, ach, jetzt mache ich vielleicht das anders oder vom Gefühl probiere ich das aus. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich, also es gibt keinen Plan. Ich habe da wirklich, wie wir das erste Mal telefoniert haben, wie du gefragt hast, wie ging das da los und so, ich habe echt nachgedacht, wie fasse ich das zusammen? Es ist sehr schwierig, weil es hat sich entwickelt. Es ist wirklich mit dem Tun, mit dem Gehen, hat sich das entwickelt. Das Schreiben, wie ich das aufbaue. Aber trotzdem ist es bei jedes Mal, wenn ich geholt werde, dann ist es immer wieder neu. Ich lasse mich auf die Familie, auf den Mensch, auf das Gefühl ein. Und ich gehe wirklich nach meinem Gefühl. Es gibt da keinen Plan, wie ich etwas mache, sondern es ist immer wieder neu. Und ich bin auch immer wieder dann natürlich selber auch, dass ich sage, hoffentlich passt es, hoffentlich habe ich das alles gut getroffen. Aber jedes Mal ist es so, dass die Leute hinterher natürlich dann sagen, Mensch, wir sind dir so dankbar oder hast du den Menschen gekannt, wenn Fremde mich anreden. Dann sage ich, nein, ich habe ihn nicht gekannt.
Also so einen Druck spürst du offensichtlich nicht?
Nein. Es ist natürlich jedes Mal einfach auch eine gewisse an mich selber einfach, dass ich sage, ich möchte die Menschen auffangen. Ich möchte ihnen etwas geben in dem Augenblick. Denn Menschen sind, das ist eine Extremsituation. Wenn man Abschied nimmt, und es ist ja unterschiedlich, manchmal sind es jüngere Menschen, und es ist natürlich, wenn Eltern dastehen, ist es natürlich ganz was anderes, ganz, als wie wenn jetzt ein Mensch mit 98 Jahren ein rundes Leben, trotzdem sind die Angehörigen natürlich traurig, ganz klar, aber das ist natürlich ganz was anderes, wenn der Lebenskreis sich nach einem langen, erfüllten Leben geschlossen hat. Vielleicht auch noch wirklich in Frieden eingeschlafen, alle konnten sich noch verabschieden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Abschied, als wenn ein jüngerer Mensch zum Beispiel jetzt durch einen Unfall geht, was plötzlich ist. Oder auch ein älterer Mensch, es hat ja mit dem Alter jetzt keinen, macht ja keinen Unterschied. Dieses Plötzliche natürlich, das ist ganz was anderes. Und deswegen ist es natürlich immer, dass ich auch mein Bestes gebe, dass ich den Menschen mein Einfühlungsvermögen gebe, dass ich ganz hundertprozentig da bin, verschmelze wirklich mit der Situation, mit der Familie.
Und können das alle Familien und Angehörigen zulassen?
Das ist natürlich jetzt eine Frage, da müsste man jetzt jeden Einzelnen fragen. Ich kann jetzt einfach nur, meine Erfahrung war durchweg immer so, dass hinterher alle, ja, ist immer schwierig, wenn man das dann so erzählt, mich umarmen zum Beispiel oder auch, ob es jetzt Familienangehörige sind oder auch Freunde der verstorbenen Person, dass die auf mich zukommen und sagen einfach, Mensch, ich fühle mich so gut, du hast mich so aufgefangen und hast es so lebendig erzählt. Oder wenn der Mann mir auch sogar gelacht wird. Das Humor, dass man da was reinbringt. Ich spüre es halt einfach. Und ja, was soll ich sagen? Bis jetzt ist es mir immer gelungen.
Wie näherst du dich denn dann einer Veranstaltung? Oder wie nennst du das? Ist das ein Auftrag?
Das ist eigentlich eine Trauerfeier.
Okay. Das ist, also es wird beim Namen benannt.
Genau, ja. Genau,
also wie näherst du dich dann einer Trauerfeier?
So ganz, wie es losgeht einfach, oder? Ja, also entweder finden mich eben die Leute über Empfehlung, über Homepage oder eben über einen Bestatter. Und dann im Endeffekt macht man ein Gespräch aus, erst mal einen Erstkontakt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir vorher telefonieren, weil die Angehörige, die Familie, die mich anrufen, sage ich immer, sie sollen nach ihrem Gefühl gehen. Es muss passen. Gerade in dem Moment, im Abschied oder wenn man Trauer ist, sind die Menschen sehr fühlig, sehr sensibel und sehr offen. Und darum ist es da wirklich so, dass ich sage, Mensch, wir telefonieren, passt es für euch, bin ich die Richtige? Aber bis jetzt war das immer dann so. Und dann fahre ich zu der Familie oder zu dem Partner im Himmel, also zu dem Ehepartner zum Beispiel. Und dann machen wir ein Gespräch. Ich lasse einfach erzählen. Das merke ich dann auch. Manche wollen erzählen und dann schreibe ich einfach mit. Ich merke mir sehr viel. Und bei manchen muss ich einfach ein bisschen Rahmen schaffen, da gebe ich dann gezielt Fragen. Auch da gibt es jetzt da habe ich kein Konzept. Das ist auch, ich komme hin und erspüre die Situation, was braucht der Mensch oder was braucht die Familie jetzt im Augenblick. Und ich mache mich auf, ich öffne mich und gebe mich eigentlich wirklich hin und erfühle, was kann ich jetzt geben, was kann ich, ja, wie kann ich die Hand hinhalten sozusagen?
Gibt es da unterschiedliche Bedürfnisse?
Von seitens der Familie oder der Angehörigen? Ja, es ist natürlich, es sind ganz viele Emotionen. Wie gesagt, wenn jemand verstirbt, dann bleiben natürlich ganz viele Emotionen zurück. neben der Trauer gibt es manchmal auch, wo man sehr aufgewühlt ist. Manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen wütend mit der ganzen Situation, weil man natürlich nach einem Warum fragt. Und da sind natürlich dann auch die Bedürfnisse unterschiedlich. Aber ich kann jetzt da gar nicht sagen, ja, ich mache jetzt das oder ich mache jetzt das. Es ist präsent sein. Einfach präsent sein. Das ist das Wichtigste. Also für mich, finde ich, im Endeffekt.
Und gibt es Hinterbliebene, also ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich die gibt, die trauern, die einen lieben Menschen verloren haben. Gibt es auch die, die so eine Abrechnung wollen? Oder ist das nur im Film?
Nein, ach, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das ist, wo man dann sozusagen so, jetzt kommt die Liste, was sie alles falsch gemacht haben, oder?
Ja.
Nein, das, nee. Ich bin natürlich sehr fühlig. Ich bin ein sehr fühliger Mensch und ich fühle auch viel, was jetzt vielleicht, was dann natürlich an Emotionen im Raum ist. Aber letztendlich, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Gerade wenn man einen Menschen verloren hat, in dem Augenblick zählen viele Dinge, die vorher eine Wichtigkeit hatten, überhaupt nicht mehr. Es ist wirklich ein Ausnahmezustand, dieser Moment. Das ist ganz was anderes. Wenn man jetzt heiratet, dann klar verändert sich auch das Leben. Oder Kinder, du hast zwei Kinder, du weißt es, das Leben verändert sich komplett. Aber wenn man natürlich nochmal so, wenn man einen Menschen verliert, verändert sich sein eigenes Leben, sein Umfeld total. Man muss neue Strukturen finden, man muss sich selber erstmal finden. Und auch wenn die Beziehung vielleicht schwierig ist, wir alle knarzt es, gerade in der Familie, das kennen wir, kenne ich, kennst du, kennen wir alle. Das ist ganz klar, aber in dem Augenblick, da zählen dann diese Dinge nicht mehr. Das ist, ja, ich höre mir einfach an, wie der Mensch war. Und mir ist es immer wichtig, dann diesen Menschen nicht als plötzlich nur als Heiligen darzustellen oder auch nur so, sondern so viele Facetten wie möglich wiederzuspiegeln, dass man sagt, der Mensch hat sein Bestes gegeben, so wie wir alle. Keiner macht alles richtig. Ich nicht, du nicht, niemand. Also ich weiß nicht, oder machst du alles richtig? Keine Ahnung, wir das sind alle keine Jesusse.
Ja.
Und von so ist es einfach wichtig, dass man den Mensch, er hat immer sein Bestes gegeben. Und er wollte sein Bestes geben und er hat sein Bestes gegeben, was er in dem Augenblick gefühlt und getan hat. Vielleicht hat er zurückgeschaut und gesagt, Mensch, hätte ich anders gemacht. Aber gut, auch das kennen wir. Und das ist eigentlich, was mich dieser Beruf gelehrt hat. Mitgefühl. Mitgefühl mit mir selber auch. Mitgefühl mit Menschen, die, ja, wo man vielleicht dann sagt, ah, das habe ich jetzt nicht so toll gemacht oder das habe ich gesagt oder jetzt denke ich anders als wie vor so und so vielen Jahren, sondern dass man einfach ein bisschen mehr zurücktritt und sagt, man wusste es nicht besser, man konnte es nicht besser. Und da ist es wirklich mein Bestreben, dass ich in dem Augenblick, dass man einen Frieden findet, dass man einen Frieden findet mit allem, so wie es war. Und dass man weitergehen kann mit den Erinnerungen, mit den Spuren, mit dem, was der Mensch hinterlassen hat, mit all seinen Handlungen, mit seinen Worten, mit allem, was er getan hat. Dass man im Endeffekt das Gute rausholt, das, was man bekommen hat. Man bekommt von jedem Menschen etwas Gutes. Man kann immer was lernen. Man steht in jeder psychologischen Berater drin, das weiß jeder, das ist jetzt nichts Neues, was ich da erzähle. Und da bin ich wirklich daran, dass man den Fokus da drauf legt, dass man dann zum Schluss sagen kann, ja, es war gut, es ist alles gut, so wie es ist und ich komme mit einem leichteren Herzen, kann ich jetzt weitergehen. Der Weg ist ja dann trotzdem nicht gerade leicht, einfach wie man sich selber wieder findet nach der Trauer und so. Aber dass man zumindest diesen Moment des Abschieds, dass man sich vor diesem Menschen einfach mit Respekt, in Liebe und in einem Frieden verneigt, vor seinem Leben, vor seinem Lebenswerk und ja, dass man weitergehen kann. Ja.
Welche Bereiche fragt man da so ab? Also wie allumfänglich versuchst du ein Bild abzubilden?
Ich höre zu. Ich höre einfach zu. Und ich merke schon, manche möchten dann vielleicht nicht so viel erzählen, weil es ihnen weh tut. Und das spüre ich dann aber auch. Dann bleibe ich eher zurück und gehe jetzt nicht in bestimmte Bereiche hinein. Dann werden wir werden auch Dinge erzählt, die jetzt überhaupt gar nicht zur Sprache kommen, ganz klar. Manchmal, wenn ich einfach ja, so gewisse Hobbys oder ja, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel für Tiere sich sehr eingesetzt hat oder wie gesagt, ein Hobby, ein Sport oder wie auch immer, wenn er sich da sehr eingesetzt hat oder war das ein leidenschaftlicher Mensch oder Garten oder Pflanzen, dann gehe ich da manchmal ein bisschen rein, wenn dann die Leute erzählen, ja, da ist sein Herz aufgegangen oder ihr Herz aufgegangen. Und wenn ich merke, Mensch, da leuchten die Augen, jetzt sind wir auf dem Weg. Und da gehe ich dann im Endeffekt und frage danach man muss da einfach ein bisschen Sensibilität beweisen. Mhm.
Und das ist dann immer in der Runde? Also nehmen wir mal an, es bleibt eine Familie zurück, also Ehepartner und Kinder. Gibt es, und die sind älter auch, jetzt weiß ich nicht, Teenager, Kinder. Gibt es dann auch Einzelgespräche? Also wie umfassend ist dann auch die Recherche?
Im Endeffekt, es ist ja dann doch relativ zeitnah immer. Mhm. Ich habe nicht irgendwelche Wochenzeit.
Was für einen Zeitraum sprichst du?
Also manchmal habe ich vielleicht 3 Tage Zeit.
Okay.
Und manchmal, klar, ist es gerade jetzt, wenn es eine Urne ist zum Beispiel, dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe ja nicht nur praktisch eine Trauerfeier in einem Monat oder in 3 Monaten, sondern manchmal ist es so, dass ich ja dann doch in einem Monat vielleicht einfach mehrere habe. Aber ich schreibe nicht parallel an mehreren Trauerfeiern, sondern es ist wirklich, wo ich sage, gut, da habe ich jetzt eine Woche und konzentriere mich nur darauf letztendlich. Da mache ich dann ein Gespräch, ich fahre hin meistens, das ist am schönsten eigentlich dann, wenn man persönlich, ich fahre sehr gern natürlich in die Wohnung, in das Umfeld, weil auch da kann man schon, fühle ich sehr viel in der Atmosphäre einfach und so. Und danach telefoniert man manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal ist es so, aber auch, dass die Angehörigen sich zurücknehmen, dass sie einfach Zeit brauchen und das, dann frage ich nicht mehr groß nach oder vielleicht, wenn ich noch Fragen habe, gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Notizen bekomme, dann ist mir das wichtig, ich mache das immer so einen kleinen, das ist für mich zu strukturieren, als einen kleinen Stammbaum sozusagen, wenn ich dann manchmal nicht so genau weiß, wer wo hingehört, väterlicherseits, mütterlicherseits oder so, dann frage ich da dann nochmal nach. Aber ansonsten kann der Umfang von ein Gespräch und dann schreibe ich innerhalb von 2-3 Tagen, schreibe ich dann die Trauerfeier. Und manchmal habe ich dann ein Hauptgespräch und dann mehrere Telefonate, auch mit mehreren Angehörigen alleine dann. Das ist mir ganz individuell. Da gibt es auch kein so, wie man es macht.
Was ist denn dann generell der Umfang deiner Tätigkeit? Also du schreibst diese Trauerrede auf die Person und musst du dann auch für die Feier selber noch Dinge organisieren?
Ich singe auch sehr häufig natürlich. Und da ist es dann, dass ich mich um die Musik kümmere, natürlich dann mit Pianist zum Beispiel oder Dudelsack war auch schon gewünscht, habe ich jetzt nicht gesungen. Genau durch das, dass ich natürlich auch Berufssängerin, Musikerin und habe natürlich viele Musik an der Hand, dann kümmere ich mich meistens darum auch noch. Oder eben, gut, wenn es von der CD zum Beispiel, oder meistens hat man jetzt iPhone oder irgendwie so, dann kann ich das auch abspielen, aber das macht auch das Bestattungsinstitut. Aber ansonsten mache ich jetzt eigentlich nichts. Also im Endeffekt, ich bin wirklich voll ausgelastet, dass ich die Trauerfeier schreibe, weil es ist ja doch, so im Schnitt sind es dann ja, zwischen einer halben, dreiviertel Stunde. Und diese Zeit möchte ich ja die fülle ich in Anführungsstrichen im Endeffekt.
Halbe, dreiviertel Stunde Trauerrede?
Mhm. Eine ganze Trauerfeier. Darum es ist es geht, ich binde das Ganze ja ein. Das ist eben mein Weg. Das ist im Endeffekt, wenn ich die Geschichte von einem Mensch erfahre eben, dann, ja, ich kann das gar nicht sagen. Dann kann es sein, dass ich vielleicht im Wald spazieren gehe oder ich sitze in meinem Schreibkämmerchen, sage ich mal, und ziehe mich wirklich aus der Umwelt zurück. Mein Mann, der ist toll, ich liebe ihn, der hält mir dann wirklich den Rücken frei. Der geht mit dem Hund, der kümmert sich, dass ich genug zu trinken habe, macht alles andere ringsherum. Und ich bin da wirklich 6, 8, 10, 12 Stunden am Tag sitze ich da dabei und erfühle. Und dann ist es oftmals so, dass mir bestimmte ein Zitat einfällt, zum Beispiel dazu, was zu dem Menschen passt, zu seiner Einstellung, zu, ja, einfach zu dem Wesen, zu seinem Wesen. Und ich binde natürlich dann diese Rede ein in einen Kontext. Und ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr mit Natur verbunden war, ist es dann oftmals so, dass ich daran letztendlich Verbindungen oder Zitat oder ein, ja, irgendwas in Verbindung einfach bringe und ich kann das ist ganz schwierig zu erzählen, dass ich diese Rede sozusagen immer in einen Kontext einbinde. Mhm. Das ist wirklich, das trifft es eigentlich.
Und ist dann die Rede als solche an einem Stück? Oder wenn du sagst, so, es gibt so diese Veranstaltung, halbe, dreiviertel Stunde.
Das ist,
ja,
ja, ich war
Trauerfeier.
Schon.
Ja, Entschuldigung.
Ja, nee.
dass es dann immer wieder so Teile gibt der Rede? Oder ist das, gibt es da ein Protokoll, in dem es darum geht, dass eine Trauerrede immer am Stück gehalten wird?
Gut, ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst. Es ist natürlich jetzt sehr rationell gedacht. Ich verstehe das schon, glaube ich, was du meinst. Jetzt mal ganz pragmatisch, es geht um 13 Uhr geht es los. Im Endeffekt, es kommen halt die Gäste. Ich bin meistens immer schon so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher anwesend natürlich, gucke, begrüße auch, weil ich möchte dann gerne auch die anderen Freunde kennenlernen, weil ich natürlich dann auch Namen erfahre, zum Beispiel von engen Freunden oder so, und die möchte ich ja vorher auch kennenlernen und ein Gesicht dazu haben. Also mir ist es immer wichtig, eine gefühlsmäßige Verbindung aufzubauen zu den Menschen, die ich jetzt noch nicht also kennengelernt habe, zu dem Ort. Ich bin ja auch in den verschiedensten Orten. Ich war schon in Genf, ich bin überall wirklich rum. Und genau, und dann geht es eben los. Das heißt jetzt mit einem Musikstück oder ein Gedicht oder auch nicht. Es ist ganz, ich kann das gar nicht sagen, es gibt da gar keine feste Struktur. Und dann genau binde ich die Rede ein. Manchmal erzähle ich gleich von Anfang an, nimm vielleicht von dem Mensch eine gewisse Redensart, wo ganz typisch war, wo die sagen, das hat er immer gesagt oder das war immer ihr Spruch. Kann sein, dass es passt. Kann aber auch sein, zu Hause schreibe ich das und in dem Augenblick, wo ich vor Ort bin, merke ich, das passt jetzt nicht mehr. Dann bin ich spontan. Also ich bin auch sehr spontan und da ist es immer, ich kann es nur immer wieder sagen, präsent zu sein. Mhm. Nicht an irgendwelchen Strukturen, zu kleben, sondern präsent zu sein, den Moment aufzunehmen, was mir an Gefühl, an Energie, das ist jetzt ja schwierig zu erklären irgendwie, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde, aufzunehmen und genau da einzutauchen und einfach präsent zu sein, alle irgendwie abzuholen, alle mitzunehmen, alle aufzufangen. Und ja, und dann manchmal ist es so, ich habe dann eben so meine Trauerrede, meine Trauerfeier, weil das ist wirklich eine ganze Zeremonie ist ja im Endeffekt. Dann nehme ich da noch Teile raus, lese und dann manchmal kommt mir auch was Spontanes zum Beispiel rein, was ich jetzt erfahren habe zum Beispiel vorher, wo ich mit einem Freund der oder Freundin der Verstorbenen und des Verstorbenen gesprochen habe, dann erzählen die auch noch, Mensch, wir haben uns da kennengelernt. Das merke ich mir, das nehme ich mir auf und das kommt dann, flechte ich manchmal spontan mit ein. Und so ist dann die Trauerfeier auch lebendig. Und das dann oftmals wirklich diese halbe, dreiviertel Stunde, sagen oft die Familie und auch die Freunde, Mensch, das war jetzt so spannend, wir haben so viel erfahren und das war so relativ kurz eigentlich. Und ja, und das ist ja dann im Endeffekt, das ist dann einfach eine schöne Anerkennung. Das ist dann, wo ich sage, ja, da ja, freut sich mein Herz.
Du investierst viel Zeit und viel Energie, nach dem, was du jetzt erzählt hast. Wie leicht fällt es dir, nach einer Trauerfeier das auch hinter dir zu lassen?
Ja, manchmal, weil ich, mein Gott, manchmal ist es natürlich auch so, dass es, gerade wenn es jetzt sehr, sehr jung oder plötzlich oder eine Familie oder wie gesagt durch einen Unfall einfach sehr tragische Umstände sind, da fühle ich natürlich schon sehr, sehr mit. Und das ist dann, ja, da fällt es mir natürlich dann hinterher schon auch schwerer. Manchmal rufe ich dann auch noch an, nach einer Zeit. Aber das ist natürlich, kann ich natürlich, würde ich ganz gern überall machen, aber das geht natürlich nicht. Denn oftmals ist es so eigentlich, ich habe eine Trauerfeier und ich verlasse sozusagen dann den Ort, Friedhof oder selten, manchmal bin ich auch in einer Kirche oder so. Und dann, ja, fahre ich oft, manchmal bin ich noch dabei bei dem Essen, wenn man hinterher noch zusammensitzt. Und dann muss ich ein bisschen Zeit für mich alleine haben, dass ich im Wald oder ein bisschen spazieren gehe oder so. Und dann mache ich für mich immer so einen inneren Abschied eigentlich, dass ich wirklich Abschied nehme von der Person, von der Familie und gehe weiter. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, so im Endeffekt. Und dann ist es ja so, dass dann manchmal schon gleich die nächste Anfrage ist. Oder muss ja auch gucken, es kommen ja mehrere Anfragen rein, wo ich dann die Termine so lege, damit ich eben für jede Familie, für jede Person genug Zeit einplane, weil ich eben nicht an zwei parallel schreibe. Das mache ich nicht.
Hat sich bei deiner Tätigkeit in der Zeit, in der du es gemacht hast, was verändert?
Ja, ich selber habe viel gelernt durch die Menschen, die ich sozusagen kennenlernen durfte, ein Stückerl kennenlernen durfte, durch die Verstorbenen alle, habe ich sehr, von diesen Menschen habe ich sehr, sehr viel gelernt.
Zum Beispiel?
Dankbarkeit. Mhm. Ganz viel, dass ich tatsächlich jeden Tag, wenn ich aufwache, dankbar bin. Dankbar, ja, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Dankbar, ein Bett zu haben. Dankbar, dass es warm ist. Das mag sich jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch anhören, aber es ist wirklich so. Denn wenn ich die Lebensgeschichten von gerade jetzt von einem 98-Jährigen oder einer Frau oder einem Mann erfahre oder 60, 70, 80, dann ist da ein, es ist ein bewegtes Leben, wo wirklich oftmals Stoff für einen Kinofilm gäbe. Und wo ich mir denke, Wahnsinn, was die erlebt haben. Und wie die trotz alledem immer wieder aufgestanden sind. Und was die Kinder eben dann, die Enkel, Urenkel erzählen, ah, der war so fröhlich, die war so fröhlich und war so großherzig. Und dass sie trotzdem keine verbitterten Menschen geworden sind. Dann denke ich mir oft, boah, Respekt. Wirklich Respekt. Und darum bin ich, ja, dankbar für ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben, wo wir alle so das selbstverständlich hinnehmen. Klar, das liest man so oft nach, liest man in Zeitschriften, hört man überall. Aber das tatsächlich zu fühlen, was da gemeint ist damit, das habe ich echt gelernt.
Also man lernt das Leben zu bejahen, wenn man sich so viel mit dem Tod beschäftigt.
Genau, dass man den nicht wegblendet, denn der klopft irgendwann bei jedem von uns an die Tür. Dass man ihn nicht ausblendet, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich, genau, je mehr man mit dem Tod auch zu tun hat, mit der Trauer, dass man umso mehr das Leben sieht, dass man im Moment lebt, dass man ja dankbar ist für die einfachsten Dinge, die so selbstverständlich für die meisten sind, dass man das Licht anmacht, man hat einen Strom, es ist warm, wir haben Wasser, ja, also wir haben zu essen. Ja.
Geht dieser Beruf oder geht die Ausübung dieses Berufes mit einem zynischen Lebensentwurf? Kann man zynisch sein in dieser Tätigkeit?
Verstehe jetzt nicht ganz genau. Ich weiß zwar natürlich, was zynisch heißt jetzt, aber erklär es mir nochmal kurz, was
also, du sagst so, man feiert das Leben oder wenn du die Geschichten von den Menschen hörst, dass du ja das Positive siehst. Gibt es da manchmal so einen Gedanken, das so ironisch brechen zu wollen? Oder das würde ja auch leicht fallen, um wieder so eine Distanz auch herzustellen zu dem, was du erlebst. Vielleicht ist Ironie besser als der Zynismus. Also dass man durch eine Ironie für sich selber auch so eine Distanz herstellen kann.
Ach so, du meinst es hinterher, oder?
Oder auch währenddessen.
Genau, das ist es. Ich stelle keine Distanz her. Das ist zum Beispiel was, wo ich eben so eine Trauerrede, Ausbildung irgendwie, wo ich gedacht habe, ja, das wäre was für mich, aber wo ich mir gedacht habe, nee, es funktioniert einfach für mich nicht. Da wird es eben im Endeffekt gelehrt, eben oder auch in der Psychologie, das Distanz immer so. Und ich denke, das funktioniert für ganz viele Menschen auch und ist es auch ganz wichtig. Aber ich kann nur sagen, nein, ich stelle jetzt keine Distanz ein. Wichtig ist es natürlich nicht, dass ich im Mitleid vergehe. Vielleicht meinst du das irgendwie auch? Ich weiß es nicht, dass ich natürlich vor Ort irgendwie in Tränen zerfließe. Das geht natürlich nicht. Also völlig, weil ich muss natürlich auch natürlich eine Konstante, eine Säule sein, so ein bisschen natürlich, ganz klar. Aber das ist halt einfach so dieses, trotzdem offen zu sein, eine Verbindung, aber trotzdem nicht zerfließen, dass ich jetzt dann im Endeffekt dann nur noch in Tränen überströmt dastehe. Ganz klar, da muss ich natürlich dann schon einfach runterschlucken. Aber es ist ganz schwierig. Ich gehe da wirklich immer nach meinem Gefühl. Und bis jetzt habe ich das anscheinend immer richtig gemacht. Also was mir hinterher gesagt wurde und dass ich sehr beschäftigt bin. Also da bin ich ja absolut, da bin ich ja so dankbar. Ich bin, ich höre jetzt vielleicht wirklich, ja, ich bin echt dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, dass ich das machen darf, dass ich schreibe gerne, habe immer schon gern geschrieben. Ich ja, ich habe immer schon einen Glauben gehabt. Auch als 10-, 12-Jährige in der Kirche habe ich auch schon so das alles hinterfragt, mit Pfarrer schon diskutieren wollen. Die haben mir keine richtige Antwort geben können auf bestimmte Fragen. Also ich war immer schon auch eine Sinnsucherin, selbst als Kind. Und dass ich das jetzt alles im Alter praktisch jetzt zusammenfügen darf, man darf das letztendlich umsetzen. Und dann natürlich mit dem Singen. Das ist natürlich einfach ein großes Geschenk, dass ich dann natürlich das auch dann noch machen kann. Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nochmal, entschuldige.
Also, wenn man jetzt die Hinterbliebenen als Stellvertreter für die Gesellschaft nimmt, wie nimmst du den Umgang der Gesellschaft mit dem Tod und der Endlichkeit wahr?
Achso, gut, ich lege jetzt wirklich mehr da auf die Gesellschaft, denn es gibt einen Unterschied. Denn wenn ich bei den Angehörigen, bei den Familien bin, es ist in den meisten Fällen so, dass alle eigentlich einen Glauben haben. Ja, sie sagen zwar, wir wissen nicht so genau, wie die Kirche das so ein bisschen anbietet. Ich meine, da hat sich auch Gott sei Dank schon einiges geändert oder so. Aber sie glauben doch an etwas, dass etwas existiert danach. Also die Menschen haben natürlich Angst, ganz klar, vor dem Tod. Wenn man vor etwas Angst hat, blendet man es aus. Möchte man am liebsten nichts wissen, ganz klar. Erst wenn man damit konfrontiert wird, muss man sich auseinandersetzen. Und dann bin ich eben da, unter anderem auch und führe Gespräche. Das hat mit der Rede zum Beispiel gar nichts zu tun. Deswegen bin ich da auch manchmal so ein bisschen seelsorgerisch eben auch unterwegs. Aber eben die Gesellschaft, ja, blendet es am liebsten natürlich aus. Aber andererseits gibt es einen Trend. Trend hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an in dem Zusammenhang.
Eine Entwicklung.
Danke, ja, genau. Dass die Bestattung, dass sich die Menschen mehr Gedanken darüber machen. Dass man eben sagen kann, ja, eben, also es gibt eben eine Baumbestattung auch, dass man ein Bäumchen pflanzen kann. Gut, jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen so ein Grauzonen bei uns, aber es geht wohl auch über das Bestattungsinstitut, dass man in Holland, glaube ich, gibt es da irgendwie, oder in Österreich, weiß ich jetzt nicht, einen Baum pflanzen kann. Und da kann man sozusagen dann auch die Asche mit in die Wurzeln einfließen lassen und dieses Bäumchen kann man zum Beispiel dann bei sich pflanzen oder wo es halt einfach erlaubt ist. Oder eben, oder es gibt ja auch jetzt Friedhöfe, wo ein Bächlein ist oder unter einem Baum die Urne bestattet werden kann. Also es gibt mittlerweile mehrere Möglichkeiten, dann wie gesagt, mit Dudelsackmusik. Was ich mal hatte, war, die Dame war, die liebte Partys und die mochte AC/DC zum Beispiel. Und dann haben die Angehörigen mich gefragt, ja, geht denn das? Und so geht, natürlich geht das alles. Mir ist es immer wichtig, dass die Trauerfeier den Menschen, die Familie, widerspiegelt. Und da finden wir immer einen Weg, dass man da die Persönlichkeit tatsächlich, dass man sagt, Mensch, ja, das hätte ihr gefallen, das hat ihr gefallen, das hat ihm gefallen. Und da hat ihm dann eine AC/DC-Band, eine Coverband gespielt tatsächlich. Habe ich natürlich auch alles an der Hand. Und ja, oder auch vom Band kann man das abspielen lassen, dass man da wirklich das anders, die Trauerfeier anders zelebriert.
Und, also durchaus auch zeitgemäßer.
Ja.
Klingt es ja, also den unterschiedlichen Wünschen.
Wie du schon sagst, eine Entwicklung. Es hat eine Entwicklung stattgefunden. Einerseits ist es so, wirklich, dass die Menschen eher lieber nichts wissen wollen, weil früher auf dem Land war es einfach so, dass man sich verabschiedet hat. Da war eben die Verstorbene 3 Tage und dann hat sich das ganze Dorf verabschiedet auch. Und da war das der Umgang ganz anders. Ist natürlich, ja Gott, geht natürlich heute zum Teil dann natürlich nicht mehr. Genau, es ist eben dieses extreme Wegblenden, nichts wissen wollen und auf der anderen Seite aber sich tatsächlich auch Gedanken machen, auseinandersetzen und sich auch einbringen selber. Manche machen dann auch eine eigene Trauerkarte zum Beispiel. Und ja, das besprechen wir dann auch. Da sagen wir, Mensch, da könnte man das machen oder könnte man das machen. Und schreiben da selber was oder malen was. Oder ja, vor kurzem war jemand, der hat fantastische Bilder gemalt. Und da haben wir dann einfach das alles so dekoriert, die Bilder aufgestellt, dass man dann im Endeffekt vorher die Bilder angucken konnte. Und ich habe das natürlich dann alles so schön mit eingeflochten. Das ist dann einfach, wo ich sage, das kann ich mit einfließen lassen. Und das ist einfach eine Trauerfeier, die ja einfach lebendig ist und schön ist. Mhm. Ja.
Was soll auf deiner Beerdigung über dich gesagt werden?
Oh, boah. Also ich schreibe jetzt nicht meine eigene Trauerfeier. witzigerweise, was heißt, ich sage jetzt einfach mal witzigerweise, durch das, dass natürlich, klar, der Tod jetzt in meinem Leben oder auch in dem Leben von meinem Mann, mein Mann ist jünger als ich, ein großes Stück jünger als ich, 15 Jahre, der ist natürlich durch meinen Beruf jetzt auch in den letzten Jahren an dieses Thema natürlich herangeführt oder ist jetzt natürlich damit hineingewachsen, ganz klar. Und ja, das sage ich dann manchmal schon. Ja, also das könntest du dann schon ein bisschen erzählen von mir und sagt, ja, klar, natürlich und so. Ja, wir reden natürlich da ganz anders drüber. Und aber, ach, Gottes Willen, das Wichtige ist, dass die Menschen, die vor Ort sind, dass die getröstet werden, weil ich weiß, dass es mir dann gut geht. Und das ist mir wichtig, dass derjenige, der die Trauerfeier dann hält oder der über mich spricht, dass der das dann weitergibt. Dass die Britta an einem fantastischen Ort ist und ganz ihre Familie einfach wieder findet, die einfach jetzt alle schon vorgegangen sind. Ihre Tiere auch. Und dass sich die Menschen dann einfach mit einem guten Gefühl, mit einer Hoffnung auf den Weg in ihr eigenes Leben wieder machen und wissen, der Britta geht's gut. Genau, das ist mir wichtig.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, danke dir, Hagen, fürs Zuhören.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 95 mit Britta Halder. Aufgenommen am 13.11.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.